Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags genauer anzugucken und über sie zu diskutieren. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Und ich bin als Neutestamentlerin dabei, Christel Köhler ist mein Name. An diesem 15. Sonntag im Jahreskreis geht es uns um das Einleuchtende. Es geht uns darum, wie nahe uns eigentlich Gottes Weisungen sind und wie einleuchtend wir den Weg zum ewigen Leben, das heißt den Weg zur Gemeinschaft mit Gott, eigentlich nachvollziehen können müssten.
Man könnte auch ganz radikal sagen, ja, so wie wir handeln sollen, das liegt doch eigentlich auf der Hand, ist doch klar erkennbar, niedergeschrieben und nachlesbar. Und so klingt es auch ein bisschen in der ersten Lesung. Aber da merkt man schon, wenn man im Kontext des Buches Deuteronomium guckt, da am Sonntag hören wir Deuteronomium, das Kapitel 30. Und das ist auch schön mit schönen Bildern, die wir gleich besprechen werden. Aber der Kontext spricht so eine ganz andere Sprache und bereitet uns etwas anders auf den Text vor. Deshalb will ich kurz darauf hinweisen. Denn im Kapitel vorher, man muss sich das verdeutlichen, Mose steht mit Israel gerade an der Grenze rüber ins verheißene Land. Und da in Kapitel 29, da wird sozusagen angekündigt, ja, ihr werdet meine Gebote nicht befolgen, ihr werdet das Land verlieren, ich werde euch ins Exil schicken. Gott sagt sozusagen seine Strafe schon voraus. Und im nächsten Abschnitt hören wir dann am Sonntag, ja, die Gebote einzuhalten ist doch ganz, ganz einfach.
Vielleicht schauen wir mal direkt auf den entscheidenden Vers dieses Lesungstextes, denn da sind wir bei Vers 14, das Ende. Da heißt es dann am Sonntag: Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Das, was Till also gerade aufgemacht hat, es gibt offenbar irgendwie eine Schwierigkeit, das Wort Gottes einzuhalten und dem Gebot zu folgen. Da sagt der Text hier am Ende eben: Nee, nee, nee. Wie kannst du eigentlich das Wort nicht halten? Es ist ja quasi in dir. Nicht nur, es ist quasi in dir, es ist in deinem Mund, in deinem Herzen. Also wie soll es überhaupt zu einer Unterscheidung kommen zwischen dir und dem Gebot?
Den Vers, den du gerade vorgelesen hast, kann man so radikalisieren und sagen, das Gebot bist du doch selbst, es ist in dir, es ist ein Bestandteil von dir. Wie kannst du es dann nicht einhalten?
Im Prinzip, es gibt doch keine Ausrede mehr, das Gebot nicht zu halten. Ja, das ist so die Quintessenz dieses Verses.
Und das sagen auch die Verse vor, die machen ja wunderbare Bilder auf und sagen, nein, nein, das ist überhaupt nicht fern, du musst gar keine große Anstrengung unternehmen. Das Gesetz ist dir nahe, du kannst es einhalten und das ist alles gar kein Problem.
Vielleicht schauen wir ganz kurz auf diese Bilder, weil ich die so toll finde im Text. Denn es heißt ja irgendwie, das Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft, ist nicht fern von dir. Du musst ja nicht in den Himmel hinaufsteigen, ja, und du musst nicht jenseits des Meeres gucken, du musst dir erst eine Unterstützung holen, um dieses Gebot überhaupt kennenzulernen. Das ist irgendwie total schön, du hast schon gesagt, man muss gar keine Kraft aufwenden und nicht irgendwie Umwege gehen, um an das Gebot heranzukommen, weil es ist ja in dir drin.
Du kannst es halten, so steht es ja am Ende, am Sonntag in Vers 14, du kannst es halten, aber die ganzen schönen Bilder dürfen uns nicht verleiten, das jetzt schön zu romantisieren und sagen, ach, ist das schön, wir haben den Schlüssel zum Himmel gefunden. Weil, jetzt kehren wir nochmal zurück zu Deuteronomium 29, da wird das Exil angekündigt und dann in Deuteronomium 30 am Anfang sagt Gott, ja, und nach dem Exil, nachdem ich euch bestrafe, werdet ihr einsehen, dass ihr umkehren müsst. Ihr werdet umkehren zu mir. Und dann passiert etwas Wunderbares, dann kündigt Gott, das ist Vers 6 im Kapitel 30 im Buch Deuteronomium an. Ich werde eure Herzen beschneiden. Ich werde einen neuen Bund grundlegen. Ich werde euch befähigen, das Gebot wirklich einzuhalten. Und dann wird es euch gut gehen. Jetzt haben wir ein doppeltes Spiel hier. Einerseits muss Israel selbst es schaffen, zu Gott umzukehren, sich sozusagen zu den Geboten wieder zu bekehren. Andererseits, und das ist gar kein Widerspruch eigentlich, sagt Gott, ja, diese Gebote sind einhaltbar, aber irgendwie schafft ihr es nicht. Und damit ihr es wirklich schaffen könnt, werde ich euer Herz beschneiden. Und dann gilt, du kannst es wirklich halten, dieses Gebot. Jetzt muss ich noch eine Sache kurz sagen, bevor wir ins Evangelium rüberspringen. Weil man könnte jetzt natürlich sagen, ah, da wird die Beschneidung des Herzens angekündigt für die nachexilische Zeit und ab da wird dann ja alles toll. Die Beschneidung des Herzens, so heißt es ja in Vers 6, wird es ermöglichen, dass Israel wirklich seinen Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele lieben wird. Aber dieses Du kannst es halten am Ende von Vers 14 bleibt ja bestehen. Das heißt immer noch nicht, selbst mit einem beschnittenen Herz, dass Israel sich wirklich an die Gebote halten wird. Es kommt zu keinem Zwang, zu keinem Ideal, dass alles eingehalten wird. Aber es gibt keine Ausrede mehr. Du kannst es wirklich halten. Also halte diese Gebote.
So selbsteinleuchtend scheint es nicht zu sein, denn der Gesetzeslehrer kommt im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums auf Jesus zu und fragt ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er kennt die Gebote, das wird deutlich, wenn Jesus fragt, was steht denn im Gesetz? Und trotzdem scheint dieser Gesetzeslehrer, nicht nur, weil er Jesus auch auf die Probe stellen will, aber er scheint eine Antwort auf diese Frage haben zu wollen: Was genau bedeutet denn jetzt das, was im Gesetz steht für mich? Und damit sind wir auch eigentlich schon bei der entscheidenden Frage dieses gesamten Textes, nämlich: Wie funktioniert es denn, das Gebot in sich zu tragen? Ja, also im Sinne von, du kannst es doch eigentlich halten. Wie übersetze ich denn dieses Gebot, was mir so nahe ist, wirklich in mein Leben und in mein Handeln?
Und das ist eine grundlegende Frage, die er da stellt. Die war damals wichtig und ist heute wichtig. Also, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und was ich bereits spannend finde bei dem Text, der Gesetzeslehrer und Jesus sind direkt in Übereinstimmung. Und ist auch keine neue Lehre, die da offenbart wird, sondern das, was da steht, die Gottesliebe, die Nächstenliebe, die gefordert ist, ist eben eine Zusammenfassung der Gebote Gottes, wie es in der zwischentestamentlichen Zeit schon oft zu finden ist. Diese zwei Gebote, Gottesliebe und Nächstenliebe, gelten in dieser Zeit als Zusammenfassung aller Gebote, die Gott gegeben hat. Und da sind der Gesetzeslehrer und Jesus auf einer Seite, auf derselben Seite. Aber der Gesetzeslehrer hakt nach. Und jetzt wird's spannend. Er fragt: Wer ist denn mein Nächster?
Und wie so oft kommt Jesus mit einem guten Beispiel, mit einem Gleichnis um die Ecke und erzählt die Geschichte eines Mannes, der von Jerusalem nach Jericho geht, unterwegs von Räubern überfallen wird und dann halbtot liegen gelassen. Und dann kommt erst ein Priester den Weg herab und dann heißt es im Text, er sah ihn und ging vorüber. Und dann kommt ein Levit, auch da heißt es, er sah ihn und ging vorüber. Wenn wir jetzt uns zurückerinnern, was wir im Buch Deuteronomium gelernt haben, dass eigentlich in uns immanent ein Imperativ ist zu handeln, ja, also dem Gesetz Gottes zu folgen. Es gibt ja gar nichts, was zwischen uns und die Weisungen Gottes passt. Dann ist eben dieses er sah und ging vorüber schon sehr dramatisch eigentlich, weil es müsste einleuchtend sein, was ich tue, wenn da jemand halbtot liegt. Und erst beim dritten, so löst das Gleichnis auf, der vorbeigeht, ausgerechnet beim Samariter, der kommt vorbei und dann heißt es, er sah ihn und hatte Mitleid. Da scheint es zu funktionieren, dass das Gesetz so nah bei ihm ist, dass er gar nicht anders kann, als an dieser Stelle nicht nur etwas zu sehen, sondern auch das in eine Handlung zu übersetzen.
Und einleuchtender geht es doch gerade. Jeder von uns, der dieses Gleichnis liest oder hört, sagt, er sah ihn und hatte Mitleid. Natürlich, aus Mitleid hilft er. Er wendet sich dem Bedürftigen zu. Das ist doch wirklich ein Imperativ, da brauche ich nicht mal verweisen auf irgendeine Schriftstelle. So sollte man handeln. Aber dem Gleichnis ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und jetzt kann man anfangen zu sagen, ja, aber der Priester und der Levit, nein, es gibt keinen Grund, warum die nicht helfen. Es gibt keinen Grund. Und deshalb ist dieses Gleichnis auch so einleuchtend und auch so drastisch. Ein Samaritaner eigentlich, dem man jetzt sagen könnte, wow, die sind verfeindet mit dem Juden, da gab es eine lange Geschichte des Zwistes, zwei verschiedene Tempel, Abspaltungen, ganz böse Geschichte. Aber selbst den Samaritaner können wir einmal ganz kurz ausblenden. Dieser Mensch ging den Weg entlang, sah den anderen Menschen und hatte Mitleid. Er wurde ihm zum Nächsten. Absolut einleuchtend, gar kein Widerspruch.
Und was will das Beispiel uns an der Stelle zeigen? Das zeigt das Ende des Textes. Vers 37. Jesus hatte die Frage aufgemacht, na gut, jetzt hast du dir das alles angehört und du hast die Frage gestellt, wer ist denn jetzt der Nächste? Der Gesetzeslehrer antwortet, naja, völlig einleuchtend, der eben barmherzig gehandelt hat. Also der eigentlich so gehandelt hat, wie es Gottes Willen entspricht, weil Gott ist in seinem Wesen barmherzig. So weit, so gut. Offenbar kennt er also die Antwort. Und dann sagt Jesus ganz klar noch einmal, das Handeln hatten wir ja oben schon, dann geh und handle du genauso. Ist auch schön, dass das hier nochmal ein bisschen anders formuliert ist als in Vers 28, wo es heißt, handle danach und du wirst leben. Ja, aber das ist die Frage ja, was brauche ich zum Leben? Handle und dann hast du dieses ewige Leben. Und hier heißt es nochmal, dann geh und handle du genauso. Also dann leite doch ab aus dem Beispiel, was du gehört hast, wie es genau für dich geht. Was bedeutet denn, das ins Leben zu tragen, diese Barmherzigkeit halt selbst greifbar werden zu lassen?
Der Text des Evangeliums am Sonntag hört also genau da auf, wo es spannend wird. Was lesen wir da? Eine gelehrte Diskussion. Bei deinem schönen Beispiel. Es geht um Worte, es geht um Verstehen, es geht um Erkenntnis. Und wir sind begeistert. Der Gesetzeslehrer und Jesus, auch am Ende, haben eine übereinstimmende Meinung. Sind wieder auf derselben Seite. Entscheidend ist aber, und da haben wir die schöne Linie zur ersten Lesung nun, dieser letzte Satz, dann geh und handle du genauso. In der ersten Lesung im Deuteronom heißt es ja am Ende, du kannst es halten. Und bei beiden Texten stellt sich dann die Frage, ja, passiert das denn so? Handelt Israel dann wirklich nach dem Gebot? Wird der Gesetzeslehrer genau so handeln, wie es das Beispiel des Samaritaners uns zeigt? Passiert also aus dem Erkennen heraus, aus den schönen Bildern des Wissens, dass das Gebot doch in unserem Mund gelegt ist und in unserem Herzen verweilt, folgt daraus wirklich eine Realität, die das umsetzt in den Alltag und ein Leben aus diesem Willen Gottes wirklich ermöglicht und uns dann wirklich, darum geht es ja beim Evangelium, wirklich ins ewige Leben führt. Das ewige Leben lässt sich nicht argumentieren, sondern es muss darauf hingelebt werden.
Jetzt haben wir nochmal den Zusammenhang zwischen der ersten Lesung und dem Evangelium uns angeschaut. Und jetzt müssen wir einen weiteren Bogen nochmal nehmen, denn wir haben natürlich wie immer auch einen dritten Text am Sonntag. Und wir lesen hier den Kolosserbrief. Ganz am Anfang des Kolosserbriefes, Kolosser 1, Verse 15 bis 20, haben wir ja so eine Art Lehrgedicht oder Hymnus, könnte man vielleicht auch sagen, der uns nochmal auf eine ganz andere Art und Weise nahebringen will, wie es eigentlich zu verstehen ist, dass es für uns eine Möglichkeit gibt, die Weisung Gottes zu erkennen, beziehungsweise einen Weg zu erkennen, wie denn ein Zusammensein mit Gott, ein in Gemeinschaft leben mit Gott, ein Bündnis mit Gott sich realisieren lässt für uns.
Die großen Worte, die wir da am Sonntag hören, sind Versöhnung und Frieden. Wie ist also diese Gemeinschaft, dieser Bund mit Gott und dem Menschen wirklich möglich? Und da hören wir am Sonntag aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, den Vers 19 zum Beispiel. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, also Jesus, in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen.
Das, was Till gerade mit Vers 19 und 20 angeteasert hat, ist aber quasi das Endergebnis des Denkprozesses, den der Kolosserbrief hier aufmacht. Der Kolosserbrief sagt eben, naja, also in Christus ist das alles möglich, ja, also Frieden und Versöhnung, das heißt eben diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt könnte man aber sagen, naja gut, ist das nicht irgend so ein Add-on, was dazukommt? Irgendwann, nach ganz, ganz vielen verschiedenen Anläufen, dass Gott mit dem Menschen den richtigen Weg findet, kommt dann plötzlich Jesus Christus daher. Und der Kolosserbrief macht eine sehr spannende Theologie auf. Der sagt eben, nee, so ist das nicht. Das ist nicht irgendwie nur das Ende der ganzen Geschichte, sondern er sagt, Jesus Christus ist, und damit setzt der Text am Sonntag ein, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Er sagt, dieser Sohn, der da auf die Welt kommt, der ist immer schon da, der war schon bei der Schöpfung zugegen. Gott ist gar nicht ohne diesen Sohn zu denken. Und dann, nachdem also geschaffen wurde und so weiter und so fort, kommt eben der Moment, dass Gott mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnt und dieser Sohn auch unter uns wohnt. Ja, also dass derjenige, der vor aller Zeit schon war, der ganz zu Gott gehört, der Gott selbst auch ist, dass der auf Erden kommt und damit diesen Weg für uns nochmal neu möglich macht. Aber es ist eben etwas, was nicht ganz am Ende irgendwie dazukommt, sondern dieser Gottessohn, der ist als Bild des unsichtbaren Gottes von Anfang an dabei. Es ist quasi eine andere Art und Weise, uns zu zeigen, dieser Weg, den ich euch hier möglich machen will, von dem ich euch hier erzählen will im Kolosserbrief, das ist ein Weg, der doch immer schon da war, der doch eigentlich auch immer schon euch nahe war. Und damit hat es dann doch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was wir auch schon in den anderen beiden Texten entdeckt haben, nämlich der Weg zu Gottes Gebot ist eigentlich ganz leicht und einleuchtend. Man muss ihm nur auf die Spur kommen.
Beziehungsweise im Kolosserbrief gibt es dann noch die positive, verheißende Steigerung des Ganzen, was wir bisher besprochen haben. Denn der Kolosserbrief in diesem Lobpreis knüpft an die alttestamentliche Idee eben der Weisheit, die vor der Schöpfung schon bei Gott war und grundgelegt ist als Ordnung in allem. Das haben wir sowohl im Buch der Weisheit als auch im Buch der Sprichwörter. Und wir haben auch solche Gedanken schon bei Philo, dem Philosophen von Alexandrien, damals in der Antike angelegt. Eben, dass das Wort, der Logos, dieser erstgeborene Sohn ist. Und wenn diese Gedanken jetzt zusammenfließen, und das ist für mich total faszinierend, in diesem Vers 18, wo gesagt wird, Jesus ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten, dann sagt uns dieser Kolosserbrief, ja, in Jesus ist nicht nur die Schöpfung schon grundangelegt, sondern auch die Neuschöpfung, der neue Anfang, der durch ihn möglich geworden ist. Ihr habt sozusagen in Jesus einen doppelten Ursprung und das heißt auch seit dem Anfang der Zeit bis hinein in die Neuschöpfung und bis in die Vollendung der Zeit einen dauerhaften Begleiter an eurer Seite, der eben zur Versöhnung und zum Frieden führt.
So, jetzt sind wir durch die drei Texte durch. Jetzt würde ich fragen, Till, was ist denn dein Vers, den du für den Sonntag mitnimmst?
Ich nehme mal ein paar Worte mit. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an als Konzept. Aber wenn man diesen Kolosserbrief am Sonntag hört oder wenn man ihn vorher liest, immer wieder wird über Jesus gesagt, in ihm, durch ihn, auf ihn hin. Und da fließt das zusammen, was ich gerade abschließend gesagt hatte zum Kolosserbrief. Alles ist so radikal auf Jesus fokussiert. Er ist vom Anfang hin, durch ihn ist alles, auf ihn ist alles. Er ist so Anfang, Endpunkt und das ist natürlich ein radikaler Gedanke, der poetisch schön ausformuliert ist in diesem Kolosserbrief. Man wird es wirklich hören am Sonntag in der Lesung. In ihm, durch ihn, auf ihn hin. Und dann schließt sich natürlich wunderbar die Frage an, die ich mitnehmen möchte. Ist Gott in meinem Denken und Handeln, wie wir es im Deuteronomium und im Lukas-Evangelium gelernt haben, wirklich der Ausgangspunkt, der Ermöglichungsgrund und der Zielpunkt meines Denkens und Handelns? Eine riesengroße Frage, aber die liegt jetzt irgendwie nah, wenn man das mal so liest, meiner Ansicht nach. In meinem Ohr klingt diese Frage jetzt.
Ich würde weniger einen Vers mitnehmen als eine Methode aus dem Evangelium, denn nämlich die Methode des Fragens und Antwortens. Das durchzieht ja eigentlich den ganzen Text da im 10. Kapitel in dieser rund um diese Gleichniserzählung vom sogenannten barmherzigen Samariter. Ich glaube, wir lernen daraus nochmal, es braucht doch offenbar, trotz alles Einleuchtendens, braucht es das immer wieder Nachfragen und die Frage danach, wie ich das in mein eigenes Leben trage, also diese Übersetzungsfrage. Und es scheint nicht ganz so einfach zu sein, immer die richtige Antwort zu finden, wie ich die Gebote Gottes in mein eigenes Leben übertrage. Und das, was wir im Evangeliumstext lesen und lernen, ist tatsächlich, es braucht dazu ein Fragen und Antworten. Und das ist nicht nur eins, was es mit Jesus hier im Text braucht, sondern auch eins, was es untereinander braucht, immer wieder neu zu fragen, wie wird denn das Gebot Gottes in unserem Leben real und sich auch gegenseitig Antworten zu geben oder vielleicht beim Antwortgeben zu helfen.
Wenn es jetzt noch Fragen gibt über die Texte, die wir nicht beantwortet haben, findet ihr vielleicht weitere Informationen unten in den Shownotes, denn da haben wir gut versteckt und gut sichtbar die Links rüber auf unsere Homepage, wo ihr die Einzelkommentierung der drei Texte noch findet.
Wir wünschen euch wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.